Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Heute ist Donnerstag, der 10. September, Punkt 7.07 Uhr. Für euch wieder online gegangen, der erste Sportpodcast des Tages.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen. Und zum Start der Sendung nochmal der Hinweis. Wir sind ja aktuell im Urlaubsmodus, fahren ein bisschen weniger Vollgas, als wir das in den letzten Wochen getan haben.
Ja, es ist jetzt im Moment auch nicht ganz so viel im Sport los.
Und da können wir uns das, glaube ich, mal tatsächlich erlauben. Aber zum Bundesliga-Start, da sind wir dann auch wieder mit voller Kapazität für euch da. Trotzdem müsst ihr aber auch in der Zwischenzeit nicht auf uns verzichten. Die Dreierkette haben wir natürlich trotzdem für euch. Die fünf Fragen an den Bundesliga-Restart haben wir selbstverständlich auch weiter im Programm und ein Top-Thema pro Tag. Das machen wir auch noch für euch.
Also keine Sorge, weiter jeden Morgen 7.07 Uhr Stand jetzt, der erste Sport-Podcast des Tages.
Und heute dann mit diesen Themen. Wir blicken voraus auf den Start der neuen NFL-Saison. Wir stellen die fünf Fragen an Schalke 04, erinnern an das goldene Jahr von Steffi Graf, gratulieren einer Eishockey-Legende zum Geburtstag und loben Hannovers Wasserballer und tadeln Peter Sagan. Für alle was dabei, oder?
Stand jetzt Top-Thema.
In der Nacht auf Freitag startet die NFL in ihre neue Saison, quasi in die Corona-Saison, mit natürlich vielen Änderungen und Neuerungen im Vergleich zu normalen Spielzeiten. Die Kollegen unseres NFL-Podcasts Interception haben, die Experten unter euch, hier auf meinsportpodcast.de ja schon sportlich in einer großen Vorschauserie ausführlich eingestimmt. Hierbei Stand jetzt gibt es jetzt nochmal kurz vor dem Start für die, ich sag mal so, normal Interessierten die wichtigsten Infos kompakt zur neuen Saison. Patrick Rebin von Interception macht das für uns. Patrick, NFL unter Corona-Bedingungen, wie läuft denn das ab?
Es gibt einige Regelungen, die angewendet werden in der Saison oder schon angewendet wurden. Zum Beispiel soll es keine vollen Stadien oder wird es keine vollen Stadien in dieser Saison geben. Es wird zwar Zuschauer geben, die NFL-Stadien bevölkern werden, aber eben keine vollen Stadien. Das wird eine begrenzte Anzahl von Personen sein, die dort in die Stadien gelassen wird. Wie viele das sind, das muss jedes Team für sich selber ausmachen. Das regeln dann entweder die Teams oder eben die Bundesstaaten. Ja, dann haben wir zum Beispiel, was auch noch so ein Punkt ist, dass es verkürzte Trainingscamps gab. Viele Dinge sind weggefallen. Die Trainingscamps waren generell kürzer angesetzt, später angesetzt. Und es gab zum Beispiel auch keine geteilten Trainingscamps, also wo sich zwei Teams zum Beispiel zusammen zum Trainingscamp einfinden und gegeneinander, miteinander Trainingscamp machen können. Die Preseason ist komplett ins Wasser gefallen, auch auf Druck eben von der Spielergewerkschaft in der NFL. Das war eine ihrer Voraussetzungen, dass eben diese Preseason ausfällt. Auch am Practice Squad hat sich einiges getan. Die Teams haben mehr Practice Squad Plätze bekommen und neue Regelungen fürs Practice Squad. Statt bisher 10 Spieler dürfen jetzt 16 Spieler am Practice Squad gesigned sein. Von diesen 16 Spielern auf dem Practice Squad dürfen maximal 2 Spieler sogenannte ältere Spieler sein, sprich mehr als 2 Jahre aktiv in der NFL oder eben mehr als 9 Spiele gemacht. Da gab es jetzt zum Beispiel die Tage Josh McCown, der ist eben gesigned worden auf ein Trainingscamp-Platz und bekommt jetzt fürs Wohnen in Texas von den Philadelphia Eagles, glaube ich, $12,000 die Woche. Einfach nur, dass er quasi wartet und auf Abruf bereit steht sozusagen. Dann gibt es natürlich auch in der NFL diverse Hygieneregelungen, begrenzte Anzahl von Personen in Teamfacilities, Maskenabstand und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alles von hier auch schon. Und was nochmal neu dazugekommen ist, ist die sogenannte Opt-out-Regelung. Da wurde eben den Spielern die Möglichkeit gegeben, wenn sie doch sagen, dass ihnen das ein bisschen zu heiß ist, mit der ganzen Corona-Geschichte jetzt zu spielen. In dieser Saison konnten die Spieler eben innerhalb eines bestimmten Zeitraums Opt-out oder diese Opt-out-Option ziehen. Und somit, ja, diese Saison müssen sie dann nicht spielen, bekommen aber trotzdem Geld. Natürlich nicht ihr volles Salär, aber zumindest mal ein Teil davon.
Patrick, welche Teams werden unter diesen Bedingungen besonders leiden, beziehungsweise haben vielleicht sogar unter diesen neuen anderen Vorzeichen vielleicht einen kleinen Vorteil?
Ja, natürlich gibt es auch Teams, die besonders unter diesen Corona-Regelungen beziehungsweise unter, ja, dem Coronavirus selber zu leiden haben. Das sind natürlich mal zum einen die Teams, die wichtige Positionen mit Rookies besetzt haben, muss man ganz klar so sagen. Durch die verkürzten Camps fehlen natürlich da die Preseason, fehlt die Möglichkeit im Camp die Spieler ans Playbook ranzuführen, also dass du ihnen das Playbook nicht nur mit nach Hause gibst, ey, lest dir mal durch, sondern dass du es eben gleich trainierst. Bei Fragen kann man es wiederholen. Das ist natürlich schon ein, ja, schwerer Einschnitt in die Saison dieser jungen Spieler. Außerdem leiden Teams noch, deren Spieler oder die wichtige Spieler haben, die in der vorigen Saison verletzt waren und die Preseason bzw. die, ja, die Trainingscamps brauchen, um wieder sozusagen in diesen NFL-Groove reinzukommen. Und natürlich gibt es auch Teams, die drunter leiden, weil besonders viele Spieler gesagt haben, dass sie aufgrund des Virus dieses Jahr aussetzen. Zum Beispiel die New England Patriots ganz vorne mit dabei, haben sehr, sehr viele Opt-outs, auch wichtige Opt-out-Spieler. Patrick Chung zum Beispiel, defensiver Anker, Dont'a Hightower ebenfalls, Brandon Bolden, Danny DeVitale und so weiter und so fort. Also das ist auch nochmal so eine Sache, die die Teams dann eben betrifft. Vorteile sehe ich tatsächlich eher wenige. Gegebenenfalls der einzige Vorteil, wenn ein Team, das kaum von Corona betroffen ist, gegen ein stark betroffenes Team spielen muss, gegen das es unter normalen Voraussetzungen nicht den Hauch einer Chance hätte zu gewinnen, dass dann eben die Möglichkeit bekommt, da eventuell dieses Spiel doch zu gewinnen und dass das Team dort eben doch eine Chance hat. Aber ich denke mal, das ist relativ gering, diese Wahrscheinlichkeit.
Auf welche Spieler wird aus deiner Sicht zu achten sein? Wer könnte denn der Star der Saison werden?
Ja, man sagt ja immer so schön, der Star ist das Team. Nein, natürlich gibt es auch in der NFL Stars, auf die besonders zu achten ist, beziehungsweise Spieler, die eben dieser Star der Saison werden können. Zu achten ist besonders auf die drei Rookie-Quarterbacks, Burrow, Herbert und Tagovailoa. Das waren ja die drei Quarterbacks, die am Anfang eben am meisten, ja, auch polarisiert haben. Vor allem natürlich Tua Tagovailoa wegen seiner Verletzung auch im College. Wurde ja immer gemutmaßt, ob er fällt, ob er eben früh gedraftet wird oder nicht. Natürlich Joe Burrow logischerweise als der Quarterback Nummer 1 im Draft. Und Justin Herbert ist auch noch sehr interessant anzusehen, denn ja, die Chargers haben ihn ja nicht umsonst gedraftet. Sie erhoffen sich wirklich viel von ihm. Und dementsprechend, die drei werden auf jeden Fall spannend sein anzuschauen. Ansonsten natürlich die üblichen Verdächtigen, Christian McCaffrey, Running Back der Carolina Panthers, Lamar Jackson, Quarterback der Baltimore Ravens und Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs. Ja, Patrick Mahomes natürlich allein schon durch seinen Vertrag wird er diesem Vertrag gerecht. So kann er das, was sein Team mit dem Vertrag für Hoffnungen in ihn gesetzt hat, dann auch letzten Endes wieder, muss man ja sagen. Hat ja sein Team letzte Saison schon wirklich stark geführt, aber kann er das wieder umsetzen?
Und welches Team ist der Favorit aus deiner Sicht?
Ein Teamfavorit ist, denke ich mal, relativ schnell gefunden. Ich würde mich da auf jeden Fall auf die Kansas City Chiefs festlegen. Der amtierende Champion, der hat nämlich in der Offseason kaum Spieler verloren und tatsächlich auch einige neue dazugewonnen. Allein mit Clyde Edwards-Helaire gab es einen der besten Running Backs der 2020 Draft Class. Dazu Quarterback Mahomes, ein starkes Receiving Corps. Also die Kansas City Chiefs sind heiß auf die Titelverteidigung. Das kann man definitiv so sagen, denke ich mal. Und ansonsten neben den Chiefs hätte ich definitiv noch die Baltimore Ravens auf dem Zettel. Wirklich eine starke Defensive, die Jungs haben. Und auch offensiv allein durch Quarterback Lamar Jackson natürlich verdammt gut aufgestellt. Also ich glaube, das könnte wirklich spannend werden da in dieser Saison in der AFC.
Patrick Ribin mit der Vorschau auf die NFL-Saison 2020-21 hier bei uns bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also heute Nacht geht's los mit dem Duell Chiefs gegen Texans. Das ist das erste Spiel der neuen Saison der NFL.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist der neue deutsche Meister im Wasserball, Waspo Hannover. Die haben nämlich gestern Abend ihren zweiten Matchball verwandelt und im vierten Spiel der Finalserie gegen den Abo-Meister Spandau 04 den entscheidenden dritten Sieg eingefahren. 11:9 hieß es am Ende und damit war der Titelgewinn der Hannoveraner dann eingetütet. Flop des Tages ist dagegen Peter Sagan und vor allem sein ruppiger Fahrstil, denn der hatte Konsequenzen. Das grüne Trikot bei der Tour, das hat er ja schon abgeben müssen. Und dass er es bei der Rundfahrt 2020 nochmal wiederbekommen könnte, danach sieht es seit gestern nicht mehr aus. Sein Rempler im Zielsprint gegen Wout van Aert veranlasste die Jury nämlich dazu, ihm seinen zweiten Platz auf der Etappe wegzunehmen und ihn auf Platz 85 straf zu versetzen. Das kostet natürlich massig Punkte und auch viel Renommee. Immerhin musste er nicht wie nach seinem Ellbogencheck 2017 die Tour ganz verlassen.
Geburtstagskind des Tages.
Er war einer der überragenden Eishockeyspieler der 80er und 90er Jahre, wurde 8-mal deutscher Meister. Happy Birthday, Gerd Trunschka.
4 Titel gewann Trunschka mit den Kölner Haien. Dort und in der Nationalmannschaft wirkte er als kampfstarker, als wendiger, ideenreicher Mittelstürmer, wurde mehrfach vom Sportkurier zum Spieler des Jahres gewählt, stand 1987 sogar im All-Star-Team der Weltmeisterschaft.
1989 zog es ihn dann rein abwärts nach Düsseldorf. Da knüpfte er an seine größten Leistungen an und wurde mit der DEG 3 weitere Male Meister, unter anderem an der Seite seines Bruders Bernd. Und er wurde erstmals Topscorer der Liga. Mit der Nationalmannschaft nahm Gerd Trunschka an 4 Olympischen Spielen und 9 Weltmeisterschaften teil, führte das DEB-Team dabei als Kapitän von 1992 bis 1994 bei 3 großen Turnieren jedes Mal ins Viertelfinale.
Dann legte man ihm aber nahe, seine internationale Karriere zu beenden. Den Verantwortlichen der Nationalmannschaft passte seine langsame, diese körperlose Spielweise nicht so recht ins Konzept. Sie hielten dieses Spiel nicht mehr für zeitgemäß.
Trunschka bewies ihn aber das komplette Gegenteil. Zum Abschluss seiner Karriere gewann er nämlich mit der vor dem Konkurs stehenden Mannschaft von Hedos München noch einmal den Meistertitel und besiegte in den Finalspielen ausgerechnet die DEG. Und die war damals favorisiert und ja auch sein Ex-Verein.
Im Anschluss hängte Trunschka die Schlittschuhe an den Nagel und zog sich aus dem Eishockey komplett zurück. Er wurde Unternehmer, der mit Fitnessdrinks und Nahrungsergänzungsmitteln sein Geld verdient und heute sicher mit einem Vitaldrink aus der eigenen Produktion auf sein Wohl anstößt. Happy Birthday, Gerd Trunschka.
Heute in der Sportgeschichte.
1988 war das Tennisjahr der Steffi Graf. Sie begann das Jahr als Nummer 1 der Welt, sollte es auch als Nummer 1 beenden, wie so oft. Aber diese 12 Monate im Jahr 88 dazwischen, die suchen selbst in der langen Karriere der besten deutschen Tennisspielerin aller Zeiten wirklich ihresgleichen.
Die Australian Open in Melbourne hat sie gewonnen. Die French Open in Paris hat sie auch gewonnen. Im Finale die bedauernswerte Natalia Zvereva mit 6:0 und 6:0 quasi vermöbelt. In Wimbledon Martina Navratilova nach verlorenem ersten Satz dann doch nochmal die Grenzen aufgezeigt. Und dann kam sie zu den US Open.
Ja, der Grand Slam war zum Greifen nah. Maureen Connolly und Margaret Court, die hatten es vor ihr schon mal geschafft. Jetzt wollte Steffi Graf nachziehen und bis zum Halbfinale, da marschierte sie auch glatt durch die US Open durch. Und das Halbfinale überstand sie sogar kampflos, denn Chris Evert musste wegen Magen-Darm-Problemen absagen.
Im Finale wartete dann Gabriela Sabatini, ausgerechnet die Frau, die ihr in dieser Saison die einzigen beiden Niederlagen zugefügt hatte. Und sie verlangte Steffi auch in New York wieder alles ab. 6-3 hatte Steffi den ersten Satz gewonnen. Sabatini dann den zweiten, ebenfalls mit 6-3. Für sich entschieden.
Doch im dritten machte dann Graf wieder kurzen Prozess. 6-1 setzte sie sich durch, verwandelte um 15.14 Uhr Ortszeit ihren Matchball und gewann tatsächlich als erst dritte Frau, als erst zweite der Open Era den Grand Slam.
Und dass sie diesen Grand Slam dann wenige Wochen später in Seoul mit dem Olympiasieg noch einmal vergolden sollte, rundete dann dieses Mega-Jahr 1988 perfekt ab.
Stand jetzt aktuell.
Die fünf Fragen an die neue Bundesliga-Saison gehen heute an Schalke 04 und stellvertretend für die Gelsenkirchener beantwortet sie Raphael Wiesweg, Schalke-Experte bei Ruhr 24. Wenn du an die zurückliegende Saison zurückdenkst, wie fällt dein Fazit aus?
Das Fazit zur Vorsaison fällt natürlich zweigeteilt aus, weil der S04 in der Hinrunde wirklich sehr gut gespielt hat, da allerdings auch schon überperformt hat. Dass er dann in der Rückrunde allerdings so abschmiert, damit hat wohl gar keiner gerechnet, auch nicht die größten Pessimisten. Und deswegen fällt das Fazit auch unter dem Strich schlecht aus, weil so wie Schalke sich präsentiert hat, in Großteilen der Rückrunde bis auf das Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach, war es einfach nur peinlich und eines Bundesliga-Clubs nicht würdig. Am Ende war Schalke ja glücklich, dass es nicht abgestiegen ist. Allerdings muss man einfach auch sagen, dass unabhängig vom Nichtabstieg der S04 zum zweiten Mal in Folge in Abstiegsgefahr war und erst kurz vor Saisonende den Klassenerhalt perfekt gemacht hat. Wobei man hier von perfekt machen überhaupt nicht sprechen kann, weil bekanntlich Schalke 16 Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Und dementsprechend schlecht fällt dann das Fazit auch aus.
Was muss diese Saison anders bzw. besser werden?
Vieles. Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch, angefangen bei dem Torhüter. Da müssen einfach weniger Fehler passieren und da sah die Vorbereitung bislang auch gut aus. Ralf Fährmann hat da einen sicheren Eindruck hinterlassen. Weiter geht es dann auch in der Abwehr. Die Innenverteidiger müssen erst einmal auch alle gesund bleiben und dann stabilere Arbeit abliefern dürfen und sollten in der Offensive torgefährlicher werden. Die Außenverteidiger, sofern sie denn überhaupt vorhanden sind, brauchen eigentlich auch ein besseres Niveau. Das Mittelfeld mehr Kreativität, damit zum Beispiel auch die Stürmer noch besser eingesetzt werden können. Und dann aber auch treffsichere Stürmer, wenn ich da allein an Guido Burgstaller denke, der kein einziges Tor geschossen hat. Da muss es also an vielen Ecken und Enden ausgebessert und ja besser werden. Schalke braucht schneller einen Plan B, wenn es mal nicht läuft. Daran tüftelt David Wagner auch in der Vorbereitung. Ob das dann ausreicht, wird man sehen. Aber im Prinzip muss Schalke an sehr, sehr vielen Sachen die Stellschrauben drehen und optimieren. Denn nur allein das Pressing, das an 18 von 34 Spieltagen sicherlich gut war, kann es nicht. Ja, oder es reicht nicht aus, um dann tatsächlich in der Bundesliga vielleicht eine ruhige Spielzeit mal zu erleben.
Hoffnungsträger in dieser Spielzeit?
Gerade beim S04 wäre es fatal, die Hoffnung nur auf eine Schulter zu legen oder sozusagen auf zwei Schultern. Es muss definitiv verteilt werden, weil du einfach keinen Ausnahmespieler in der Mannschaft hast, beziehungsweise die Mannschaft das größte Gut ist des S04. Man kann da sicherlich welche herauspicken oder welche, die nach der Vorbereitung Hoffnung machen. Da wäre zum Beispiel Ralf Fährmann, da wäre kurioserweise Omar Mascarell, der die Vorbereitung mit der Mannschaft größtenteils gar nicht absolvieren konnte, weil er im Aufbautraining war. Aber man hat in der Rückrunde gesehen, was mit Schalke passiert, wenn er wegbricht. Er kann da sicherlich in der Zentrale auch sehr viel Stabilität verleihen. Und so komisch es klingt, Marc Uth und Vedat Ibisevic sind sicherlich auch Hoffnungsträger, sofern zumindest auch Marc Uth bleibt. Das Transferfenster ist bekanntlich noch bis zum 5. Oktober geöffnet und jeder weiß, dass Köln ihn haben will und dass er auch gerne wieder in Köln spielen wollen würde. Wenn Schalke ihn hält und er auch in der Bundesliga über den 5. Oktober hinaus so gut performen kann wie in der Vorbereitung, dann kann er sicherlich an seine ehemalig guten Leistungen anknüpfen und dann wird sicherlich auch ein Club wie Schalke von ihm profitieren können.
Was wäre aus Sicht deines Vereins das Best- bzw. das Worst-Case-Szenario?
Das beste Szenario wäre, dass Schalke erst einmal die schwierige Anfangsphase der neuen Bundesliga-Saison übersteht. Wenn ich da an die ersten drei Auswärtsgegner Bayern München, RB Leipzig und BVB denke, dann ist das natürlich ein Hammerprogramm. Wenn sie da mindestens zwei Siege oder vielleicht sogar drei erzielen können, dann ist das sicherlich schon das beste Szenario, das man sich erst einmal vorstellen kann. Und zum weiteren Verlauf der Saison würde zu einem besten Szenario dazu zählen, dass Schalke nie in Abstiegsgefahr gerät. Für Europa wird es nicht reichen, meiner Meinung nach, selbst wenn alles total super laufen würde. Dafür ist die Mannschaft dann einfach nicht gut genug, beziehungsweise die Konkurrenz einfach zu stark. Und dann würde ich behaupten, dass das beste Szenario unter dem Strich bedeuten würde, dass Schalke vielleicht tatsächlich sogar einen einstelligen Tabellenplatz erreicht, Platz 8, Platz 9, mehr ist meiner Meinung nach aber nicht drin. Ja, das schlechteste Szenario wiederum würde bedeuten, dass Schalke an den ersten 5 Spieltagen gar keinen Sieg einfährt. Niederlagen in München, in Leipzig und in Dortmund, in den Heimspielen gegen Werder Bremen und Union Berlin gelingt auch kein Sieg. Dann ist die Unruhe da, dann ist David Wagner angezählt, dann kann eigentlich Jochen Schneider nicht mehr drum herum kommen und ihn freistellen. Dann ist die Unruhe wieder auf Schalke da. Es muss ein Nachfolger gefunden werden, der implementiert oder versucht es zumindest wieder eine neue Spielidee zu entwickeln. Und bis bei Schalke sich dann vielleicht wieder das ein oder andere einpendelt, ist die obere Tabellenhälfte schon wieder weit, weit weg. Und es folgt wieder einmal der Abstiegskampf zum dritten Mal in Folge. Und das Worst-Case-Szenario wäre dann natürlich, dass die Schalke-Fans wieder bis zum 34. Spieltag oder zumindest bis weit in die Saison, bis kurz vor Saisonende hinein zittern müssen, ob ihr Club überhaupt in der Bundesliga bleiben wird.
Für welche Schlagzeile wird dein Verein in dieser Saison sorgen?
Spontan muss ich dann natürlich daran denken, was wahrscheinlich sehr viele Schalke-Anhänger gerne hören wollen würden, dass man dem großen Konkurrenten ein Schnippchen schlagen kann. Konkurrenten eher im Sinne auf die Region bezogen, Borussia Dortmund, weil natürlich beide Clubs in unterschiedlichen Ligen gefühlt spielen. Also da ist ja fast eine Liga dazwischen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Schlagzeile Derby-Sieg, Doppelpunkt, Schalke versaut dem BVB erneut die Meisterschaft zu Beginn der Rückrunde, also wenn dann 5 Spieltage um sind, formuliert wird von dem einen oder anderen Portal oder von der einen oder anderen Zeitung, weil dann nach dem, der 23. Spieltag, dann vielleicht der Abstand für Borussia Dortmund auf die Spitze doch zu groß ist und man sich dann in Dortmund wieder ärgern wird, weil meiner Meinung nach wird die Chance für den BVB in dieser Saison wieder größer sein als in der Vorsaison, tatsächlich Platz 1 zu erreichen, weil Bayern München spät in die Saison startet und auch ein extremes, enges Programm haben wird. Natürlich wie der BVB auch, aber ich glaube, dass die Chance da größer sein wird. Und wenn dann bei Schalke tatsächlich alle Mann an Bord sind und sie wieder kämpferisch dagegen halten können, nicht so wie in der Rückrunde, sondern eher in den Jahren zuvor, dann wird die Mannschaft wieder Probleme haben und dann kann vielleicht Schalke mal für eine Überraschung sorgen und dann vielleicht so ein bisschen die königsblaue Seele damit beruhigen und ja für ein bisschen Freude sorgen.
Raphael Wiesweg von Ruhr24 mit den 5 Antworten auf die 5 Fragen an Schalke 04 zur neuen Saison.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschauen des SID, dem Sportinformationsdienst, bestens im Blick. Und für heute haben wir uns diese Highlights ausgeguckt.
Im deutschen Fußball wird eifrig trainiert für die erste DFB-Pokalrunde am Wochenende. Daher ist jetzt fußballerisch hierzulande nicht allzu viel los heute. Vielerorts trudeln ja auch so langsam erst die Nationalspieler von ihren Länderspieleinsätzen unter der Woche bei den Clubs wieder ein. In Frankreich, da wird aber gespielt, da spielt Lens gegen PSG, das ist der wegen der Champions League verschobene Saisonstart. Und bei dem fehlen Thomas Tuchel 7 Spieler Corona-bedingt. Und es wird Golf gespielt, die Saison 2019-20 auf der PGA Tour ist ja seit Sonntag eigentlich vorbei. Dustin Johnson, der hatte ja das Tour Championship gewonnen, aber die neue Saison, die fängt jetzt schon wieder an. Heute nämlich die Saison 2021 mit der Safeway Open im Silverado Resort in Napa, Kalifornien. Das ist der Auftakt zu einer super Saison, wenn man mal die reine Menge an Turnieren einfach mal nimmt. 50 Turniere sind geplant. Das ist die vollgepackteste Saison seit 1975. Hoffen wir mal, dass Corona die PGA Tour diesen strammen Zeitplan auch umsetzen lässt. Auf der European Tour wird in Villamoura in Portugal aufgeteet. Maximilian Kiefer ist ja zum Beispiel dabei. Und bei den Damen, da steigt mit der A&A Inspiration ein Major in Mission Hills in Rancho Mirage, Kalifornien, wird es ausgetragen. Ohne Charlie Hull, die nach ihrem positiven Covid-19-Test aussetzen muss. Aus deutscher Sicht sind mit dabei Esther Henseleit und Caroline Masson. Und die Analyse zu diesem Turnier, zu allen Golfturnieren dieser Woche, hört ihr dann am Montag hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und natürlich wird heute auch Rad gefahren bei der Tour de France. Da steht die 12. Etappe an. Das ist die längste der Tour in diesem Jahr. 218 Kilometer lang ist sie, startet in Chauvigny und endet in Saran-Corrèze. Schwierigkeit heute neben der Reihenlänge, ein Anstieg der zweiten Kategorie über 3,8 Kilometern mit 7,7% durchschnittlicher Steigung. Kurz vor dem Ziel dann also, wenn die Beine der Fahrer nach der langen Strecke schon ziemlich schwer sind. Was prognostiziert unser Experte, Radsporttrainer Manfred Munk für den heutigen Tag?
Donnerstag 3200 Höhenmeter. Da denke ich schon mal, das ist für die reinen, schnellen Leute zu schwer. Da dürfte eine kleine Gruppe ankommen.
Und auch bei Tirreno Adriatico geht's zur Sache. Die 4. Etappe steht da auf dem Programm. Also wieder ein tolles Sportprogramm heute. Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.